So, jetzt kommen wir schon zum letzten Vortrag dieses Slots. Notensatz mit Gnu Lillipont, David Kastrup. Ja, ich übergebe.
Ja, also ich hoffe mal, dass jetzt nicht zu viel schief geht bei diesem Vortrag, aber ich wollte jetzt halt vorstellen, wie aktuell das eigentlich relativ altehrwürdige Programm Lillipont benutzt werden kann, um Noten für verschiedene Zwecke zu erstellen. Jetzt ist zum Arbeitsprinzip zu sagen, also das ist wie man das von Programmen wie LaTeX oder so kennt und anderen Programmen dieses Alters. Man macht seinen Input über den Editor seiner Wahl. Bei diesen Linux-Tagen war jetzt die Emacs-Fraktion gar nicht vertreten. Da müsste ich vielleicht doch auch mal das wieder auffrischen oder Vim. Oder da komme ich gleich auch noch auf eine spezielle IDE zu sprechen für Lillipont-Eingabe. Man sieht also jetzt, wenn ich hier sage Texteingabe, das ist so eine Art Klartext, wie man das auch von Programmiersprachen erkennt. Hier wird formuliert als Beispiel geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Damit wird eine Sequenz von Kommandos gezeigt. Die Notenwerte werden durch Tonhöhen und Tonlängen eingegeben. Hier haben wir also einen Akkord, der aus einem C und einem E eingestrichen besteht, mit einer Länge von einem Viertel, von einem punktierten Viertel. Und dann haben wir ein eingestrichenes D, eine 16-Note und einen Bogen, der dann gezogen wird über die drei Noten bis zum F dahinter. Also man sieht, eigentlich kann man das fast so am Telefon vorlesen und jemand, der auf der anderen Seite ist, kann dann das niederschreiben und dann... Ja, es ist dann nicht Notenschrift, aber es gibt schon relativ genau das wieder, was man so transkribieren würde, also was man jemandem erzählen würde. Was Lillipont halt auch ermöglicht, ist die Manipulation von grafischen Elementen. Also wenn ich jetzt hier, sieht man, ich habe die Zeitangabe, die habe ich jetzt hier in Rot gemacht, also da habe ich die Farbe verändert und ich habe die Fontgröße von dem eingestrichenen C, also unten, auch vergrößert. Das ist Font Size 3, das sind drei Stufen über der Font Size 0. Man sieht, auf diese Art und Weise kann man dann relativ einfach durch Einfügen von Texten gewisse Änderungen erzielen. Was macht jetzt Lillipont, wenn man es laufen lässt? Das übersetzt diese ganze Eingabe in seiner eigenen Syntax in eine interne Repräsentation, die aus Scheme-Datenstrukturen besteht. Also Scheme ist halt eine Programmiersprache aus der Lisp-Familie. Und nachdem es das einmal übersetzt hat, dann iteriert es diesen Ausdruck, das heißt, es geht alle Zeitpunkte, musikalischen Zeitpunkte durch. Ein musikalischer Zeitpunkt ist halt etwas, wo etwas passiert oder zu hören ist. Und wenn man einen Akkord hat, finden halt die Noten von einem Akkord zum selben musikalischen Zeitpunkt statt. Und wenn man 15 Instrumente hat, die gleichzeitig spielen, dann geht halt Lillipont auch sequenziell mit der Zeit durch alle 15 Instrumente durch und behandelt dann diese Zeitpunkte hintereinander. Und in dieser Iteration wird halt zu jedem Zeitpunkt werden dann Events, also was passiert gerade, verteilt an verschiedene Kontexte, nennt das Lillipont. Das ist sowas wie die Notenzeile ist einer, eine einzelne Stimme ist einer, der ganze Score. Was sagt man dazu auf Deutsch? Das ganze Stück ist was? System. Das ganze System ist einer, ja genau. Auf die Art und Weise werden dann die der musikalische Inhalt wird halt verteilt an die verschiedenen Instanzen, die es dann umsetzen in druckbare Zeichen oder in hörbare Noten, also je nachdem, ob diese Iteration im Kontext von einer PDF-Generierung oder im Kontext einer MIDI-Generierung stattfindet. Ja, und das sind diese Engraver, sind halt kleine Programmstücke, teilweise in C++ programmiert, teilweise aber auch programmiert in Scheme, die dann GROBs, nennt's Graphical Objects, erzeugen, und die werden dann von auch von speziellen Routinen gesetzt in jeweiligen Kontexten. Also das ist, wie das Zeug intern funktioniert. Weswegen ich das hier aufzähle, ist im Wesentlichen deswegen, weil tatsächlich man sehr gute Möglichkeiten hat, bei dieser internen Generierung auch einzugreifen, sich eigene Routinen zu schreiben in Scheme, die dann Sachen anders machen. Und das läuft halt über den Scheme-Interpreter Guile, der, ja, die Abkürzung steht für GNU's Ubiquitous Intelligent Language for Extensions. Das ist auch ein relativ alter Interpreter, der jetzt immer noch aktiv in der Entwicklung ist und mit einem Entwicklermodell, was ein bisschen eigenwillig ist. Und die Rolle in Lilypond ist also nicht zu unterschätzen. Die Eingabesprache von Lilypond ist mit diesem Scheme-Interpreter sehr, sehr, sehr eng vernetzt. Also solche Sachen wie Namespaces, Closures, Fehlermeldungen und so, die greifen so eng ineinander, dass man als Anwender eigentlich nie das Auseinanderfliegen sieht, sondern immer den Eindruck hat, da ist ein Gesamtsystem am Werk. Selbst wenn es tatsächlich zwei getrennte Instanzen sind, sind die so gut integriert, das merkt man nicht. Also man muss schon sich ziemlich anstrengen, um da mal die Verbindungsnähte so aufzusprengen, dass es auffällt, dass da tatsächlich zwei verschiedene Sachen unterwegs sind. Und diese sehr intensive Integration von Scheme mit der Lilypond-Eingabesprache ist halt sehr wichtig, weil man muss da nie drüber nachdenken, auch wenn Fehlermeldungen kommen oder so. Man muss halt nie den, was könnte jetzt am Zusammenspiel kaputt gegangen sein, wie das jetzt zum Beispiel bei Lua Tech, das ist so ein Beispiel, wo man eine Erweiterungssprache hat, Lua zu dem eigentlichen Tech-Interpreter, und deren Vernetzung ist erheblich schlechter, und wenn was schief geht, dann fliegen einem ganz mystische Fehlermeldungen um die Ohren, mit denen keiner was anfangen kann. Und das passiert halt bei Lilypond nicht. Diese Erweiterungssprache ist sehr, sehr, sehr sauber integriert. Man kommt mit einem einzelnen Zeichen, springt man von Lilypond für einen Ausdruck in Scheme rein, und mit sehr wenig Zeichen, also Doppelkreuz, geschweifte Klammer auf, Doppelkreuz, geschweifte Klammer zu, kann man innerhalb von Scheme eine Lilypond-Code-Passage machen, die dann umgesetzt wird in einen Lilypond-Ausdruck. Und diese sehr direkte Schnittstelle ermöglicht es halt, dass man auf viele Probleme, wo man halt sagen würde, oh, da müsste man jetzt was programmieren oder so, auf der Dokumentebene einfach einfügen kann und vor allem auch auf den Mailinglisten fragen, oh, ich habe das und das Problem, wie mache ich denn das? Ne? Und dann kriegt man halt sehr häufig dann irgendwie, dann schüttelt jemand so irgendein 20-Zeiler aus dem Ärmel und sagt, also das geht zwar eigentlich nicht, aber du könntest es so machen. Ne? Und auf die Art und Weise ist es halt immer wieder erstaunlich, wie Aufgaben, wo man auf Anhieb sagt, nee, das kann Lilypond jetzt eigentlich nicht. Und wenn man da auf der E-Mailing-Liste nachfragt, dann kommt halt die Antwort, ja, es kann es nicht, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, dann hat man so einen Code-Block, ein bisschen Copy und Paste, und schon ist man einen gewaltigen Schritt weiter an dem, was man sich eigentlich vorgestellt hat, was doch gehen müsste. Und diese hohe Integration macht es halt sehr, macht die Schwellen, wie ein Anwender zu einem Power-User wird und ein Power-User zu einem Entwickler und zu Systementwicklern, die dann tatsächlich auch in C++ im Kern rumprogrammieren. Diese Schwellen sind halt relativ niedrig und auch die Kommunikationsschwellen sind da niedrig. Das heißt halt, auf den Mailinglisten verkehren dann auch alle Leute und man hat eigentlich auch immer jemanden, der sich für sein Problem interessiert, also der für das Problem von einem sich interessiert und einem da eine Unterstützung geben kann. Und das ist halt, ja, sehr wichtig. Also Lilypond kommuniziert im Wesentlichen über die Mailinglisten. Es gibt auch, wie zu vielen Mailinglisten, gibt es auch einige, ja, so Foren, die als Spiegel von den Mailinglisten agieren, aber das eigentliche Medium ist tatsächlich die Mailingliste und ja, das gibt auch Diskussionen, ob das noch zeitgemäß ist oder so, aber bis jetzt hatten wir da noch keine Veränderungen geplant. Ja, hier wollte ich dann etwas, das sind die Folien, die erste Version ist, der Folien ist halt etwas älteren Datums, da habe ich dann noch Emacs, den Lilypond-Mode verglichen mit Frescobaldi, einem externen, einer dedizierten IDE für Lilypond-Erstellung. Das entfällt jetzt mehr oder weniger insofern, als dass den Emacs-Modus niemand gewartet hat in den letzten Jahrzehnten und da auch nicht viel dran getan ist. Worden ist und Frescobaldi ist jetzt in den letzten 5 Jahren nicht mehr so viel getan worden, aber es ist halt dadurch, dass es von vornherein speziell für Lilypond geschrieben wurde, als Eingabesystem schwer zu schlagen. Also es unterstützt verschiedene Noteneingabesprachen, unterstützen heißt halt, es weiß auch, was das bedeutet, was man da eintippt und kann dann auch mit dem musikalischen Inhalt was machen, kann also, wenn man eingegeben hat, die deutschen Notennamen, kann man die in italienische umwandeln lassen und zurück, man kann transponieren, man kann die, was hier steht, relative und absolute Eingabe, das sind die Oktavangaben, um die es geht, es gibt halt vereinfachte Eingaben, womit man, wenn sich die Oktave, in der man gerade unterwegs ist, nicht ändert, auch nicht dann die Oktave angeben muss, weil wenn man jetzt irgendwo in der 4 gestrichenen Oktave jedes Mal 4 Striche macht, dann wird man irgendwann das 4 Striche machen müde und wenn er einfach bei Noten, die in derselben, also die nicht weit auseinander sind, annimmt, dass sie, ja, also wenn man halt nur den relativen Abstand der Oktaven kodieren muss und nicht die absolute Position, das kann halt manchmal ganz praktisch sein. Er hat einen Manuskript-Viewer, den werde ich gleich demonstrieren. Also ich muss mal gucken, dass ich meine Zeit halbwegs einteile, damit ich auch was vorführen kann. Und er hat einen eingebauten Previewer, der also in dieser IDE auch mit drin ist und wo dann auch die einzelnen Elemente mit der Eingabe verlinkt sind. Das führe ich gleich vor. Ja, und er kennt sich halt mit der Syntax von Lilypond gut aus, auch dann, wenn man Scheme-Code integriert. Und man hat noch einen Manual-Leser eigentlich, der dann über die HTML-Version der Manuals, die relativ umfangreich sind, auch zeigen kann. Ach ja, und er hat eine rudimentäre Unterstützung für MIDI-Eingabe auch und auch für MIDI-Ausgabe. Da muss ich mal gucken, ob... Ja, das werde ich gleich ausprobieren. Und ist halt in Python geschrieben und die ganzen Bibliotheken, auch die in Lilypond-Code basieren, liegen als eine separate Python-Library vor. Das heißt, wenn man Lilypond-Code erzeugen oder manipulieren möchte von Python aus, nicht notwendigerweise im Kontext des Editors, sondern auch unabhängig davon, dann ist das auch eine interessante Codebasis. Jetzt für die Leute, die Emacs gern haben, wofür taugt Emacs dann? Weswegen würde man überhaupt den nehmen? Also es gibt integrierte Formen von LaTeX oder TechInfo mit einzelnen Fragmenten von Lilypond dazwischen. Damit habe ich zum Beispiel meine Folien hier gemacht. Das kann jetzt Frescobaldi nicht, diese Mischung mit Latex, das versteht er nicht. Und das geht halt besser dann mit Emax. Der Dokumentleser von Emax, also wenn man die Dokumentation liest, der ist super. Ne? Also das kann ich mal gerade gucken, ob ich, na, komme ich da hin irgendwie? Ach, da bin ich jetzt hier, da ist der Emax. Und wenn ich dann hier in den Lilypond Notation Browser mal gehe, na, dann kann ich halt hier sehr schnell hin und her, sehr viel schneller, als man das im Webbrowser hinkriegen könnte. Und nach MIDI-Block, was haben wir denn hier? Und ich kann also auch zum Beispiel, wonach suchen wir dann jetzt? Nach Castes, also dann im Index sehr schnell hin und her springen. Na, das war es nicht. Nochmal gucken. Ja, Custodes, und dann bin ich halt in den passenden Kapiteln und Emax kann halt auch diese Graphen anzeigen. Für dieses Dokumentationsbrowsen, da ist er eigentlich unschlagbar. Das geht nicht so schnell im Frescobaldi. So, jetzt bin ich wieder mal in Folien. Nur so, um Emax eine Lanze zu brechen. Ne? Und die MIDI-Eingabe von Emax, da, die funktioniert etwas besser, was Akkorde und so angeht. Ja, dann Frescobaldi. Bei so textbasierten Systemen ist immer die Frage, wie fange ich denn jetzt überhaupt an? Ne? Also da stehe ich mit meinem Texteditor und ich habe ein leeres Dokument und weiß nicht, was soll ich tun. Und Frescobaldi hat dann Templates und einen Score Wizard, die man bemühen kann, womit das leere Dokument dann schon mal aufgefüllt wird. Und ja, da kann man dann auswählen, was hat man für einen musikalischen Kram, den man da setzen möchte und bekommt dann schon mal ein Lehrdokument vorgegeben. Das werde ich auch gleich vorführen. Dann ist die Frage, was für Vorlagen will man bemühen, wenn man auch die Musik weitergeben will und Vorträge darüber halten will oder was auch immer. Da ist es natürlich dann, wenn man irgendwo im Antiquariat buddelt, hat man durchaus die Chance, Sachen zu finden, wo einem keiner verbieten kann, die hier rumzuzeigen oder zu vertonen und dann auch Resultate ins Netz zu stellen. Die Eingabe, ja, das ist Frescobaldi. Ich glaube, bevor ich jetzt hier anfange, zu viel mit den Folien zu machen, dann gehe ich tatsächlich mal in das Frescobaldi-Fenster rüber und dann machen wir mal so ein Probedokument. Dann mache ich mal hier ein Manuskript auf. Na, ach so, Open. Tech, Linux-Tage. Irgendwo habe ich hier ein Manuskript. Ach nee, das ist das Resultat. Da, das müsste das sein. Ja, die Gedanken sind frei, ne? Aus dem Zupfgeigenhansel rausgescannt. Und wenn ich mir das jetzt mal angucke und dann versuche, das nachzutippen, dann gucken wir mal hier erstmal in den Score Wizard. Nee, das war falsch, der falsche Knopf. Was war denn der? Score Wizard, der hier ist es. Dedication brauchen wir keine Titel. Die Gedanken sind frei. Na. Subtitel brauchen wir nicht. Instrument brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Composer, naja, gut, sagen wir mal hier aus Hessen. Und Peace, Opus, den Rest können wir hier einfach mal lassen. Was haben wir hier an Parts, dann Vocal, das wird ein Leadsheet. So, was haben wir hier? Chord Style, Default. Ach, machen wir mal Gitarrendiagramme dazu. Begleitung brauchen wir keine. Strophen haben wir 3. Das dürfte es tun. Und was haben wir hier? Das ganze C-Dur, das kann bleiben. Das ist aber Dreivierteltakt. Hat einen Auftakt. Das ist ein Viertelauftakt. Und Rest, Sprachname Deutsch können wir lassen. Das ist praktisch. Create Media Output ist auch okay und so weiter. So, dann kriegen wir hier das erstmal das Template rein. Das machen wir mal ein bisschen größer, ein bisschen hochziehen und dann haben wir schon mal das Gerüst stehen und müssen nur noch einfüllen. So, die Melodie, dann gucken wir mal. Jetzt versuche ich erstmal einzugeben per Hand. Geht los mit einem G. Na, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht zu sehr meine Emacs-Sachen verteile. Und zwar von dem G 2 Achtel. Dann kommt ein Viertel C. Noch ein Viertel. Ein E, ein Achtel und wieder ein C, zack. Gucken wir mal, was hier oben passiert. Da wächst jetzt gerade das Stück. Man sieht, ich könnte mehr Platz gebrauchen. Und ja, dann kommt ein halbe G, eine Viertel, dann F, D, F. Also man sieht E, C. Was? Jo, da habe ich mich vertippt. Das hätte man beim Probehören spätestens gehört. Und dann C, C. Ja, also man sieht eigentlich hoffentlich, dass ich hier relativ schnell tippen kann. Und dass der Input relativ schnell zum Ergebnis, na, da habe ich schon wieder denselben Fehler gemacht, zum Ergebnis führt. Na gut, jetzt tippe ich das noch gerade fertig. E, C, C eine Oktave wieder rauf. Das ist ein H, D, H, C, E, C. H, D, H, C, E, C, A, A, C, eine Achtel, A, eine Achtel, na, und dann wieder C, eine halbe, C, eine Achtel und ein E mit einem höheren Sprung. Mal gucken, bin ich auch noch richtig hier? Nee, da bin ich irgendwo, habe ich mich in der Oktave vertan. Das darf kein C sein, das muss ein G sein. Ne? Das war mein Problem. Was man jetzt gesehen hat, ich kann halt hier hinklicken und komme dann nach unten und das hier muss auch ein G sein. Ne? Also wenn ich hier auf so eine Note klicke, dann komme ich gleich unten in den Eingabetext und kann dort ändern. So. Da, bam. Und dann geht es hier runter mit E, D, C, H, C. Und dann kommt ein Abschlussstrich. Gut, das sind dann auch wieder ab und zu kommt halt etwas von mir, wo man sagen muss, okay, das musste man aber wissen. So, was wir jetzt sehen, ist, dass rechts hier beim Original manchmal die Achtel miteinander gebunden sind, manchmal nicht. Und zwar ist das noch nach einer alten Norm, nämlich die, er nimmt immer so Balken dann, wenn auch nur eine Silbe verbunden ist und trennt ansonsten die Noten. Das ist jetzt wieder so ein Ding, wenn wir das machen, sprich, da sage ich jetzt hier bei meinen globalen Settings, Set Auto-Beaming nennt sich das. Das setze ich auf falsch und dann sollten oben alle meine Dinger auseinanderfliegen, meine Achtelbäume. Ja, tut ihr das? Ja, die sind jetzt alle auseinandergeflogen und ich muss jetzt explizit da zusammensetzen, wo ich die auch haben will. Und zwar wäre das Sinn, die Gedanken, da wären sie. Hier haben wir welche, da kann sie erraten, sie fliehen vor dasselbe eine Zeile tiefer noch. Oh, das ist sehr interessant. Ich denke, da hat er einfach nur irgendwie das PDF abgebrochen, mittendrin. Vorbei, wie nächtliche Schatten, wie Menschen, sie wissen, wie hier erschießen. Pulver. Nein. Die letzten. Jetzt muss ich mal gucken. Das war hier, die sind miteinander verbunden noch. Ne? Die davor nicht, die in der Zeile drüber auch noch. So. Und jetzt, dann haben wir das. Ne? Dann gehen wir zu dem Text. Da die erste Strophe. Die erste Strophe heißt, das tippe ich jetzt einfach mal so ein, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten, kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Ja, dann mogle ich mich an dem Original vorbei, weil das Original hier, diese Vorlage ist falsch. Das heißt eigentlich mit Pulver und Blei und nicht schon in der ersten Strophe, es bleibe dabei. Die Gedanken sind frei. So, jetzt ist das Problem, die Silbenverteilung ist natürlich jetzt, Lillipond weiß nicht, wo Silben sind, aber Frescobaldi weiß es. Dann markiere ich hier den ganzen Klumpatsch und sage Frescobaldi in Tools. Nicht Tools, das war, wo war denn das? Doch, müsste Tools Coding. Irgendwo gab es, das muss doch Tools sein, glaube ich. Code Formatting, das ist nicht. Musical Transformations, Lyrics, da haben wir es. Hyphenate Lyrics Text. So, dann machen wir hier das. Dann fragt er mich nach den Regeln. Deutsch ist ganz gut. Zack, jetzt hat er halt so ein Trennmuster von irgendeinem Textverarbeitungsprogramm genommen und die darauf angewendet. Jetzt müssen wir mal gucken, was mit unserer ersten Strophe passiert ist. Sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten, kein Mensch kann sie wissen. Das sieht ganz gut aus. Pulver und Blei, die Gedanken sind frei. Also jetzt passt das tatsächlich ganz gut. Jetzt hat er die Silben auch auf so verteilt, wie man das erwarten würde, davon, wie die Balken sind. Das bewirkt das Auto-Beaming halt auch. Wenn man das abdreht, dann ist die Silbenverteilung entspricht dann den Balken. Wenn man es anhat, dann ignoriert er die Balken und geht stattdessen nach Bindestriche oder so, danach richtet er sich, Bindebögen, danach richtet er sich halt auch, um Silben zusammenzumachen. Ja, so haben wir dann die erste Strophe zusammengemacht. Jetzt gucken wir mal, ob wir den MIDI-Player da in Gang kriegen. Da bin ich jetzt gespannt, ob das funktionieren wird. Einmal MIDI. Das ist auch bei Tools zu finden. MIDI. Man kann alles auch über Tastaturabkürzung machen natürlich. Ach, der MIDI-Player, da ist er ja da schon. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich ihn anschmeiße. Nur Output Found. Ah, der, ja, wahrscheinlich habe ich jetzt gerade keinen. Ah, Mann. Das ist lästig. Bei den Preferences muss ich noch mein MIDI auf den richtigen Kanal stellen. So, MIDI-Settings haben wir hier. Player Output. Refresh MIDI Ports. Müsste eigentlich dann dort sein. So, und Input-Port, der ist eigentlich auch okay. Jetzt müsste er ihn aber haben, glaube ich. Nochmal Play. Na? Von vorne. Ja, jetzt hört man hier leider nichts. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich dadurch, dass ich hier das angezapft habe, dass ich hörbar bin, dann fürchte ich, muss ich doch sehr leise. Irgendwo kommt es jetzt raus, aber ich weiß nicht wo. Ja? Ja, ja, natürlich. Also das Silbentrennen, das war eine einmalige Aktion, die im Quelltext stattgefunden hat. Das ist nichts, was irgendwie lebt. Das ist einfach nur eine Editierfunktion, die halt auf einen Schlag die ganze Strophe macht. Und wenn ich jetzt danach weiter editiere, dann sind natürlich meine Editierungen auch nach wie vor drin. Das ist halt nur eine sehr praktische Hilfe, weil dieses Leerzeichen, Minus, Minus, Leerzeichen bei jeder Silbe, das kann manchmal recht lästig werden. Ich meine, es funktioniert auch nicht immer, dass die Trennungen, die in der Textverarbeitung benutzt würden, auch mit den gesungenen Silben übereinstimmen würden, aber es ist meistens schon recht erstaunlich nah dran.
Interessante Textgeschichte. Ich habe gerne
die Fliegen.
Sie finden beides in Fliegen und Fliegen.
Ja, also ich kann natürlich dazu sagen, hier steht Fliehen drin, ne? Aber hier steht auch in der ersten Strophe, es bleibe dabei. Und da bin ich mir relativ sicher, dass das falsch ist. Von daher weiß ich nicht. Da müsste man gucken, was halt die tatsächlichen Quellen von diesem alten, ich glaube, das ist irgendwo aus der Gegend von Frankfurt, von diesem alten Lied sind. Ja, jetzt MIDI-Eingabe geht halt auch. Da habe ich jetzt hier so ein MIDI-Eingabegerät. Da hat man das Problem, dass die Tonlängen halt nicht dabei sind. Er quantisiert es also nicht. Wenn ich da mal jetzt irgendwo... Ich mache jetzt gerade meine Datei kaputt, aber das ist auch egal. Tools, MIDI, Input, schauen wir mal, wo ist der? Da kann man dann einstellen, Tonart, bleiben wir mal in C-Dur. MIDI-Channel kann auch ruhig alle nehmen, das ist egal. Chord-Mode, Relative-Mode, Chord-Mode braucht er nicht, Relative-Mode. Ja, ich guck mal, wenn ich jetzt hier, womit geht's denn los? Mit dem G, ne? Ja, wenn ich das dann hier eintippe, dann würde ich, G ist hier, aber kommt ja gar nichts. Ach so, Start Capturing muss man machen explizit. Da, da, dam, bam, da, da, bam, 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 bam. Nee, das war's nicht. Das E, letzte E ist falsch. Ah, dann muss man Stop Capturing machen, um ein Backspace zu machen. Im Ernst? Nee, keine Ahnung. Ah, ich habe den Cursor da nicht. So, und dann. Bam, 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 bam. Also, man kann. Da passiert ja gar nichts. Oder ach, er hat es überschrieben, ne? Er hat, oh, weil ich die Zeile markiert hatte. Na ja, gut. Also, nee, der macht jetzt gar nichts irgendwie. Also man sieht, das ist eine Funktionalität, die durchaus, also man spart nicht viel Zeit damit. Warum es jetzt gerade in die Hose gegangen ist, weiß ich jetzt nicht genau. Aber generell ist es tatsächlich so, dass wenn man sich an diese Noteneingabesprache gewöhnt hat, man spart nicht viel Zeit, wo, gut, es, in dem Moment, wo ich natürlich nicht C-Dur habe, sondern tatsächlich dann die ganze Zeit Fis, Des und sowas mache, dann hat man natürlich mehr Buchstaben zu tippen. Aber im Endeffekt, was halt schon noch einen Sinn machen kann, ist tatsächlich, wenn man nicht MIDI als Eingabe nimmt, sondern wenn man schon eine MIDI-Datei vorliegen hat als Export von einem anderen Programm oder einfach eine MIDI-Datei, die im Netz ist, wo irgendein Stück gespielt ist und man will einen ersten Ansatz haben, dann halt ist es im Allgemeinen ganz nett, das in das Programm Rose Garden zu importieren. Das ist ein MIDI-Sequencer und Rose Garden kann wieder Lilliput Output exportieren. Und das quantisiert halt relativ gut auch die Tonlängen. Das heißt, man muss da nicht so viel nacharbeiten und nicht die ganzen Tonlängen ergänzen. So, also ich mache jetzt hier nicht noch die anderen Strophen dazu. Da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die dann da zu erwähnen sind im Zusammenhang. Etwa, wenn die Silben halt jetzt nicht mehr passen, also wie kann man zwei Silben auf eine Note machen, da macht man halt die beiden Silben hintereinander und macht einen Unterstrich dazwischen, um die quasi als eine Silbe zählen zu lassen. Der Unterstrich erscheint dann nur als Leerzeichen. Und, oder wie fülle ich dann auf, wenn ich hier zwei Achtel habe, aber da kommt dann doch nur ein Ton, da kann man halt das zweite Achtel mit einem alleinstehenden Unterstrich einfach ignorieren lassen. Also, und einfach dadurch, dass man mit diesen zusätzlichen Spaces, die man mit Unterstrichen macht, mogelt man dann an der Silbenzahl rum. Das demonstriere ich jetzt nicht. Die Akkorde könnte ich jetzt noch einfügen, aber wir sind schon 20 Minuten davor. Die fülle ich jetzt, glaube ich, nur ein, falls da noch eine Nachfrage kommt. Dann gehe ich mal schnell zu meinen Folien zurück. Man hat jetzt ganz gut gesehen, wie das doch relativ flott mit Frescobaldi geht, da sowas, so einen einfachen Kram zusammenzusetzen. Mit komplizierteren Sachen braucht man natürlich dann entsprechend länger. Ja, dann gibt es Mutopia, ist eine Website, kommt nachher auch noch der Link dazu, wo Lilliput Sourcen, die Leute eingegeben haben, frei zur Verfügung gestellt werden, ne? Und da kann man sich dann teilweise drauf bedienen, teilweise ist es halt natürlich unter diversen Lizenzen, also im Allgemeinen Creative Commons, muss man dann gucken, was ist. Was sicher ist als Quelle sind Manuskripte, die alt genug sind. Hier sieht man zum Beispiel, das dürfte die R von Bach sein, aus der Orchester Suite 3, die ist relativ bekannt als einzelnes Stück. Und diese gesamte R ist halt irgendwo in eine Seite noch hingeschmiert, wo er gerade Platz hatte. Es sind eigentlich nur vier Stimmen, aber er hat dann gleich das so geschrieben, als wären es, also wenn man da mal mit dem Cursor die obersten, hier geht's los mit den obersten vier Zeilen, dann geht's weiter mit den nächsten vier Zeilen und dann nochmal hier vier Zeilen und da. Also der ganze Schmier ist das ganze Stück, was ansonsten halt in der Partitur über mehrere Seiten geht, wenn man es modern macht. Da hatte Bach nicht den Platz für. Papier war teuer. Dann wollte ich eigentlich dazu kommen, was hat es eigentlich Neues in den letzten Jahren in der Lilliput-Entwicklung gegeben? Und die Programmierung hat sich vereinfacht. Das ist jetzt, wie es in 2.18, wie man da so eine Funktionalität, um einen Text in Rot irgendwo drüber zu klemmen, wie man das programmieren musste. Da ist relativ viel, was magisch aussieht, drin. In 2.20 sind dann die Überflüsse, also diese Parser-Location, diese versteckten Parameter, wo die jeder immer schreiben musste, obwohl er nicht wusste, was das bedeutet, verschwunden. Aber man kann es auch noch viel kürzer schreiben, nämlich so, wie man das direkt schreiben würde. Und das letzte Argument, der Text, der hier also mit Grundton bei diesem Input angegeben wird, den kann man einfach mit etc machen. Das heißt, das hier definiert eine Funktion, die heißt RedText. Und die ist halt eine Textersetzung quasi von jetzt kommt ein Subskript, also ein Text, der über das System gestellt wird. Und an der Stelle, wo man hier im Original den Text hingeschrieben hätte, schreibt man dann einfach /etc. Und dann wird dadurch ein Makro definiert, eine Funktion definiert, die alles einfüllt bis zu dem etc. Und bei dem etc geht es dann halt weiter mit dem, was der Benutzer geschrieben hat. Also das ist eine sehr einfache Methode, um Funktionen zu schreiben, die irgendetwas verändern sollen. Wird gerne benutzt, ist gut angenommen worden. Also am Anfang wusste ich nicht, macht das überhaupt irgendeinen Sinn, aber das fanden die Leute doch sehr nett. Ja, dann gibt es Rhythmen, kann man jetzt mittlerweile schreiben. Früher musste man halt, wenn man Musik geschrieben hat, für jede Note eine Tonhöhe oder für jedes Schlaginstrument hier, bei Schlaginstrumenten ist dann besonders frappant, dann den Namen des Instrumentes schreiben. Jetzt kann man einmal, wenn sich die Tonhöhe wiederholt oder wenn sich das Schlaginstrument wiederholt, dann schreibt man halt nur einmal die Tonhöhe und dann nur noch die Tonlängen. Und dann nimmt er halt immer das Letzte. Und das ist gerade, wenn man so einen Rhythmus für ein Instrument, hier ein Tambourin, schreibt, dann nicht ständig tam, 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 tam schreiben zu müssen. Das macht es sehr viel übersichtlicher. Da kann man doch sehen, da sind Viertel, zwei Achtel, drei Achtel, Triolen und Viertel. Ist halt deutlich lesbarer. Es wird auch für andere Sachen verwendet, diese rhythmische Eingabe, zum Beispiel, wenn man die Beam Exceptions, wenn man ihm angeben, wenn man Lilliput sagen will, mach deine Balken nicht so, wie du es sonst machen würdest, sondern mach sie anders. Das ist relativ typisch dieser beim Tango häufig vorkommende Tam, 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 Rhythmus, der da drunter ist. Wenn man die Balken so gesetzt haben will, dann kann man halt die Balken. Dafür machst du bitte eine Ausnahme, mach das so und dann macht er das auch. Ja, dann gibt es bei Wiederholung neue Funktionalität. Man kann also bei Wiederholung Volta 1, Volta 2, also erste und zweite Wiederholung, dann Code haben, der, wenn das expandiert wird, nur in der einen Wiederholung erscheint. Das ist relativ wichtig, wenn man Tonausgaben erscheint und da steht erste Wiederholung Piano, zweite Wiederholung Forte, ne, dann kann man auch dafür sorgen, dass, wenn das expandiert wird für die MIDI-Ausgabe, dass das auch tatsächlich in der ersten Wiederholung Piano und in der zweiten Forte ist. Mittlerweile gibt es endlich mal eine Syntax, um irgendwas mit Coda, da Capo al Coda, da Segno al Coda oder so zu machen. Das gab es noch nicht immer. Die alternativen Syntax hat sich ein bisschen geändert. Es hat sich viel in der Organisation geändert. Also früher war das halt alles relativ gestrickt mit den Issues und mit den Repositories und so. Da ist es jetzt generell gelegt worden nach GitLab. Da werden also die ganzen, da laufen der Issue-Tracker läuft da drüber und da die Review, wo man halt Code-Vorschläge machen kann, läuft drüber. Und da werden auch dann mittlerweile auch die Binaries kompiliert und erzeugt und auch die Tests gefahren. Ja, weitere Informationsquellen zu Lilypond, natürlich die eigene Webseite. Dann gibt es das Lilypond Snippet Repository schon seit Jahrzehnten, wo halt so kleine Codefragmente, die eine bestimmte Aufgabe erfüllen, zu finden sind. Also wenn man irgendwas Bestimmtes machen will und weiß nicht, wie geht es und es ist nicht in der Kernfunktionalität drin, da findet man häufig dann irgendetwas, was man nutzen kann. Dann gibt es OpenLilylib, das ist eine Library von Zusatzfunktionen. Das wollte mal sowas werden wie das LaTeX von Lilypond, ist aber soweit ist es nicht, noch nicht. Ne? Auch eine interessante Seite, die Mailinglisten natürlich für Entwickler und für die Benutzer. Dann gibt es Mutopia, dieses Archiv, wo schon Lilypond-Quellen zum Downloaden zu finden sind. Ja, und die GitLab-Seite habe ich halt da auch nochmal aufgeführt. Das müsste es jetzt eigentlich auch von meinen Folien halbwegs gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und dann könnte ich deswegen jetzt zu Fragen kommen.
Ja. Sie haben als Fall als relativ von absolute Flughöheneingabe, also die Bokraf-Sprünge, die einfach passieren. Hört mich alle?
Ja, wiederholst du nochmal. Ja, das war jetzt erstmal die Einladung. Ich wiederhole es, wenn die Frage gekommen ist.
Die Frage geht erst los. Ich habe immer die Vermutung, dass das immer so ist. Ich bin dann bei falschen Programmen gelandet. Wie hieß es, Fresco Balde kann es und E-Mails kann es nicht. Ist das eine Eigenschaft des Editors oder des Lilypond-Compilers?
Die relative Tonangabe, also die Frage war, ob das die relative oder absolute Oktavangabe, ob das eine Eigenschaft vom Editor ist, also sprich Emacs, Frescobaldi oder von Lilypond. So, das ist eine Grundeigenschaft von Lilypond. Man kann Noten absolut angeben oder relativ. Das gibt man auch explizit im Quelltext an mit relativ sowieso oder absolut. Oder es gibt auch fixed, wo man sich auf eine bestimmte Oktave bezieht. Das sind Eingabemodis. Und was Frescobaldi kann, es kann die verschiedenen Eingabemodis ineinander konvertieren. Das heißt, man kann auf eine Weise das eingeben, aber kann halt hinterher sagen, ich will das aber, damit ich besser Copy and Paste machen kann, will ich lieber absolute Notenangaben machen, weil damit stimmt dann die Tonhöhe, auch wenn ich sie irgendwo anders hinkopiere. Und damit kann man halt, man kann Frescobaldi sagen, konvertier mir das bitte in absolut. Oder man kann Frescobaldi sagen, konvertier mir das in relativ, weil ich habe es irgendwie absolut eingegeben, aber ich hätte es lieber in relativ. Und dieses Hin- und Her-Konvertieren, das kann Frescobaldi, das kann Emacs nicht. Und ja, das ist eigentlich das, was ich...
Damit Lilypond weiß, was es tun soll, ist das mit so einem Pragma umreinsteigen.
Es ist kein Pragma, es ist relative Musik. Wenn wir gerade mal in das Beispiel-Ding reingehen, da habe ich ja ein Relativ eingegeben. Und du siehst also überall, hier steht Melody, ist, kann man das sehen, wo ich da bin? Ja, da steht halt explizit drin, dass die nachfolgende Musik relativ ist, und zwar so, als würde die vorhergehende Note ein zweigestrichenes C gewesen sein. Ne? Und man muss also relative Musik, muss man immer explizit sagen, an der Stelle, wo es halt losgeht, das ist relative Musik. Die meisten Leute verwenden halt das als Eingabeform, man hat ja gesehen, ich habe jetzt das auch verwendet, einfach weil ich da sehr wenig Notwendigkeit hatte, was zu tippen. Ich könnte jetzt die ganze Passage markieren und Frescobaldi sagen, konvertier mir das doch bitte nach absolut. Und dann nimmt er halt das Relative da raus und schreibt dann nur noch die ganzen absoluten Notenwerte hin. Das Ergebnis ist dann dasselbe, aber die Eingabeform ist eine andere. Es gibt halt Leute, die schwören auf das eine, es gibt Leute, die schwören auf das andere und ja.
kann Lilypond auch Music XML exportieren?
Die Frage ist peinlicherweise nein. Frescobaldi hat auch in seinen Menüs irgendwo einen Music XML Export, weil Frescobaldi versteht ja Lilypond-Eingaben so mehr oder weniger, und um das auch beim Editieren zu unterstützen. Und sofern du halt bei diesen relativ einfachen Eingaben bleibst und auch die, die ich jetzt hier habe, hast du eine ganz gute Chance, dass dieser Frescobaldi Music XML Export funktioniert. Aber es ist halt nicht dasselbe wie ein nativer Lilypond Export. Importieren geht wieder etwas besser.
Organisatorische Frage, die Folien sind alle auf der Webseite nachher?
Ich hatte vor, die, ja, also ich schicke die nachher an Ralf und hoffe, dass die dann auch auf der Webseite auftauchen.
Spitze.
Ja, wenn sonst keine weiteren Fragen sind, dann vielen Dank, David Kastrup, für den Vortrag. Applaus